In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des...
Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, am 29. Januar 2026 durch Konrad. Die Themen: Stunde der Wintervögel, die Mitmachaktion des NABUs zum Zählen der Wintergäste im Garten, der Trend nach unten bleibt. Fernes Abkommen des Flüchtlingsrates für den Wahlkampf wird von CDU und Grüne nicht unterzeichnet. Stunde der Wintervögel. NABU und andere Vogelschutzorganisationen, Naturschutzorganisationen haben gezählt, haben zählen lassen, unter anderem auch in Baden-Württemberg. Und ich bin jetzt hier verbunden mit Lisa Meyer vom Vogelschutzbund, beziehungsweise die sitzt am Bodensee und wollten mir erstmal die Wasservögel hier aufschwatzen. Ist natürlich auch ein schönes Thema, aber hat sich dann hier entsprechend auch erweichen lassen, über die Stunde der Wintervögel hier zu berichten. Ich sage zuerst einmal herzlich gegrüßt.
Ja, vielen Dank fürs Interesse und für die Einladung.
Was ich immer sehr erschreckend finde, ist jedes Mal, wenn gezählt wird ja eigentlich seit 2011, werden die Vögel in unseren Gärten weniger. Wie sieht es denn in diesem Jahr aus?
Ja, das ist leider tatsächlich so. Auch in diesem Jahr hat man ja eben festgestellt, 32 Vögel pro Garten im Schnitt, in Baden-Württemberg sogar noch ein bisschen drunter. Ausgegangen 2011 ist man von über 45 Vögeln pro Garten. Und da hat sich dieses Jahr ja leider eben auch gut in den Trend eingereiht und war eben nochmal ein bisschen weniger als jetzt im letzten Jahr.
Gibt es dafür irgendeinen Grund, weniger Zählende oder mehr Zählende oder sonst irgendwelche Gründe, die man anfügen kann?
Also Gründe gibt es natürlich vielfältige. Dass Vögel pro Gärten sind, spielt es jetzt in dem Fall tatsächlich eher keine Rolle, wie viele Leute gezählt haben und so weiter. Aber es kommt natürlich immer drauf an, ne? Es wird nur an einem Wochenende gezählt, es kommt auf die Wetterbedingungen an und so weiter. Also es heißt jetzt nicht weniger Vögel per se, alles schlecht so quasi. Und aber klar kann man daraus schon ein bisschen was ableiten. Was dieses Jahr einfach eine Rolle gespielt hat, war der Wintereinbruch. Wir hatten ja an dem Wochenende fast überall Minusgrade, überall war es gefroren. Das veranlasst eben einfach einige Vogelarten dazu, weiterzuwandern in wärmere Gefilde. Wir haben hier Wintergäste aus dem Norden, Bergfinken, Erlenzeißige, die man oft am Futterhäusle vorfindet, oft im Garten, die da auch Nahrung suchen, die aber, wenn es denen zu kalt wird, einfach noch weiter nach Süden ziehen und die jetzt dieses Jahr auch deutlich weniger festgestellt worden sind beispielsweise. Andere Arten, die zurückgegangen sind, wie Hausspatz oder Feldspatz, bei denen war es ganz gravierend, die wären eigentlich hier geblieben. Da müssen wir dann schon hier nach den Ursachen suchen. Und da ist es einfach so, dass denen mehr und mehr die Brutplätze in den Städten fehlen, das Nahrungsangebot in den Städten fehlt und dass die ja deshalb einfach von Jahr zu Jahr doch zurückgehen.
Gibt es denn irgendwelche Vögel, die sich auch vermehrt haben, Profiteure sozusagen?
Das auf jeden Fall auch. Also was dieses Jahr besonders viel war sozusagen, waren Kohlmeise, Blaumeise, Amsel, Rotkehlchen. Vermutlich auch einfach vermehrt in den Gärten beobachtet, weil eben die Landschaft ringsherum gefroren war und dann eben Futterhäusle mit dem Futterangebot, das sie da vorfinden, besonders gern angenommen wird, weil sie da dann eben noch Nahrung finden. Bei der Blaumeise auch ganz spannend. Blaumeise sieht man ja hier eigentlich rund ums Jahr, kommt man gar nicht auf die Idee, dass das auch ein Zugvogel sein kann, aber auch Blaumeisen ziehen. Und da haben wir diesen Herbst einen ziemlich starken Zuzug von ja, nordosteuropäischen Populationen beobachten können, wo man echt dann manchmal irgendwo stand und hunderte Blaumeisen an sich hat vorbeiziehen sehen, so in kleinen Trupps irgendwie. Und das merken wir jetzt im Winter, dass die eben zum Teil noch hier sind. Das hängt dann oft mit einem sehr guten Bruterfolg im Nordosten oder mit nicht so guten Wetterbedingungen im Nordosten zusammen. Also es ist auch nicht immer alles gut oder schlecht. Manchmal gibt es einfach Entwicklungen, die dann zu mehr oder weniger Vögeln führen, die man jetzt gar nicht unbedingt dann in gut oder schlecht einteilen will.
Woher wisst ihr das überhaupt, dass es Blaumeisen aus dem Osten, Norden sind? Ich meine, die sehen ja auch nicht unbedingt anders aus als unsere Blaumeisen und pfeifen werden sie wohl auch ähnlich.
Das stimmt tatsächlich. Man kann es in ganz wenigen Fällen über Ringfunde belegen. Manche Vögel werden ja eben beringt, haben dann so einen kleinen Metallring und den kann man ablesen. Oder wenn dann so ein Vogel hier stirbt und man den findet, dann kann man eben nachvollziehen, wo kam jetzt dieser Vogel eigentlich her. Und um ehrlich zu sein, ist es dann primär eine Mutmaßung. Man hat eben einfach beobachtet im Herbst, dass sehr, sehr viel mehr Blaumeisen als in den vergangenen Jahren nach Mitteleuropa gezogen sind. Und wenn man dann jetzt im Winter eben auch plötzlich feststellt, hey, es sind immer noch viel mehr Blaumeisen als in den vergangenen Jahren, dann liegt die Vermutung schon sehr nahe, dass es sich dann um diese Blaumeisen handelt, die man eben hat hierher ziehen sehen, so quasi. Aber klar, ganz sicher sagen, fragen kann man sie nicht.
Wenn wir jetzt gerade bei Wintervögeln sind, es gibt natürlich auch die Winterwasservogelzählung und da habe ich gehört, dass bei euch praktisch jetzt die Vögel richtig schön einfallen, weil hier die kleinen Wasserstellen zufrieren und dann gehen sie an größere Wasserstellen hin und dann ist der Bodensee natürlich nicht zugefroren und dann müsstet ihr praktisch überlaufen sein mit Wintervögeln.
Genau, das war diesen Januar war das echt ganz cool so zu beobachten, weil wir 50.000 Vögel mehr hatten als im Dezember noch. Klar, weil die sich jetzt einfach die eisfreien Flächen suchen, von den kleinen Seen auf den großen See ausweichen. Und ja, wir dann bei ganz vielen Arten, bei der Krickente war es, das ist die kleinste Entenart, die wir haben, die kennt man so normalerweise gar nicht, aber das war so für mich so ein besonderes Spektakel, weil wir plötzlich 7.000 Krickenten im Ermatinger Becken hier bei uns in Konstanz im Wollmatinger Ried hatten. Das war einfach so sehr, sehr schön mit anzusehen. Und was wir einfach auch merken, ist, dass nordische Arten, Meeresenten beispielsweise, die man von der Nord- oder Ostsee kennt, die kommen immer weniger zu unserem See eigentlich, weil sie weiter im Norden überwintern können, weil die Winter eben milder sind, auch dort. Und dieses Jahr merken wir halt, dass die wieder vermehrt bei uns auftauchen, weil der Winter dieses Jahr eben nicht so mild zu sein scheint.
Wie sieht es eigentlich bei den Wasservögeln aus, bei den Wintervögeln generell, das heißt den Landvögeln, wenn ich es mal so sagen darf, ist ja dieser Rückgang zu beobachten. Das heißt von 45 auf, sagen wir mal, 30, 31 Vögel, ist es da auch so dramatisch?
Eben, da muss man dann jetzt sehr stark aufpassen, weil die Wasservögel, die hier bei uns überwintern, die sind zum allergrößten Teil Zugvögel. Und was heißt das jetzt, wenn hier plötzlich weniger Blässhühner, Reiherenten, Tafelenten auftauchen? Im Fall von diesen drei Arten, die haben früher das Gros der Wasservögel ausgemacht und haben in den letzten Jahren jetzt eben tatsächlich deutlich abgenommen hier am See, bedeutet das aber zunächst mal nur, sie kommen nicht mehr hierher, sondern sie überwintern weiter nördlich, was jetzt zunächst mal auch nichts Schlechtes ist, sondern eben einfach der Tatsache geschuldet, dass die milderen Winter das ihnen erlauben, dass sie eben weiter im Norden überwintern. Kann dann sogar von Vorteil sein, sie haben nicht so eine weite Zugstrecke, sie verlieren nicht so viel Energie und kommen gestärkter ins Brutgebiet zurück, kann sein. Aber natürlich ist es letztendlich einfach eine Folge des Klimawandels, der auch andere Dinge in den Überwinterungsgebieten, in den Brutgebieten verändert und sich alles in allem sehr sicher nicht positiv auswirken wird auf die ganzen Bestände der Arten.
Tja, und dann habe ich noch einen besonderen Wasservogel, das ist der Storch. Da muss ich mich fragen, ob das ein Wasservogel ist oder ein Sumpf, beziehungsweise eher ein Landvogel ist. Das heißt, der macht ja sozusagen ein bisschen alles. Zumindest im Bodensee selbst steht er nicht drin, weil der Bodensee ist ein bisschen tiefer für den Storch. Der ist jetzt bereits angekommen. Gibt es da auch irgendwelche Hinweise, irgendwelche Zählungen, beziehungsweise irgendwelche Informationen?
Ja, der Storch macht so ein bisschen beides. Ganz manchmal steht er tatsächlich auch im Bodensee, weil wir hier ziemlich viele Flachwasserzonen haben, wo der Storch tatsächlich noch nicht untergeht quasi. Manchmal sucht er dann auch da Nahrung. Bei Störchen wird schon ganz genau hingeguckt. Das ist ja auch so der Wappenvogel vom NABU. Es gibt sogenannte Storchenhorstbetreuer, die sich eben wirklich dann einem Brutpaar angenommen haben und eben Jahr für Jahr kontrollieren, wie ist der Bruterfolg und so weiter. Und darum weiß man da eben ganz gut Bescheid und man kann einfach sagen, dem Storch bei uns geht es schon gut. Klar hat er Jahre, eben Trockenjahre beispielsweise, das geht dann auch durch die Presse, wo die Eltern dann tatsächlich ein oder zwei ihrer Küken aus dem Nest werfen, weil sie eben merken, sie kriegen nicht mehr alle Küken versorgt. Darum reduzieren sie den Nachwuchs, dass sie wenigstens dieses eine Küken, was da noch im Nest ist, eben gut durchbringen. Das ist dann natürlich immer ganz schlimm und gehört aber natürlich auch so ein bisschen zur Natur dazu. Solche Jahre gibt's, dann ist der Bruterfolg nicht besonders gut, aber im Jahr darauf fällt dann der Bruterfolg wieder besser aus. Und so alles in allem geht's den Störchen hier bei uns schon gut. Und da muss man jetzt einfach eben aufpassen, dass man da weitermacht, wo man angefangen hat quasi. Man hat den Storch ja wieder gepäppelt quasi. Es gab früher mal nur noch eine zweistellige Anzahl Brutpaare in Baden-Württemberg. Mittlerweile sind wir wieder vierstellig, dass man halt auch mit dem Lebensraumschutz weitermacht quasi. Also dass man eben schaut, dass er weiterhin feuchte Wiesen hat, wo er Frösche findet, wo er Mäuse findet, wo er eben die Nahrung findet, die er braucht.
Beim Storch ist ja ein bisschen problematisch gewesen oder generell bei den Vögeln. Das Ganze nennt sich hier Vogelgrippe und in Spanien ist ja die Vogelgrippe ausgebrochen. Also wir hatten hier schon die Ängste, dass unsere Störche nicht mehr zurückkommen, beziehungsweise ich speziell hatte die Ängste, weil das soll man ja nicht unbedingt breit treten. Aber die Störche kommen ja jetzt praktisch wieder zurück, zumindest unser Storch ist jetzt wieder da. Wiefern tut die Vogelgrippe hier auch eingreifen? Das betrifft ja nicht nur unbedingt den Storch, sondern alle Vögel, dass man jetzt hier bei der Zählung sagen muss, naja, Vogelgrippe war und die Zählungen sind einfach nach unten gegangen.
Also auf die Winterzählung würde ich jetzt sagen, hatte die Vogelgrippe quasi noch keinen Einfluss. Und tatsächlich kann ich jetzt momentan zu der Auswirkung auf die Störche noch nichts sagen. Ich würde jetzt auch denken, ihr Storch quasi, der jetzt schon zurück ist, der war ziemlich sicher nicht in Südspanien, wo die Vogelgrippe ausgebrochen ist, sondern der hat näher hier an der Region überwintert und ist darum jetzt eben schon zurück. Die eben tatsächlich nach Spanien gezogen sind, die kommen dann doch noch ein bisschen später. Und da wird sich erst dieses Jahr dann in der Brutsaison zeigen müssen, wie denn die Auswirkung der Vogelgrippe ist. Und ganz klar ist es, dass die Vogelgrippe in Populationen eingreifen kann. Wir haben das vor 3 Jahren gesehen. Da gab es ja an der Nordsee diese großen Ausbrüche in den Brutkolonien von den Basstölpeln auf Helgoland, aber auch von Seeschwalben, von Möwen, die eben in Kolonien brüten, wo sich dann so ein Virus recht schnell verbreitet. Und da haben wir eben hier am Bodensee auch gesehen, wir haben ja auch kleinere Kolonien von Lachmöwen, von Flussseeschwalben, wo dann eben wirklich die gesamte Brut ausgefallen ist, weil die Vogelgrippe gewütet hat. Und das hat dann schon einen Einfluss auf die Populationen. Wir sehen dann aber auch, dass sich Immunitäten entwickeln, dass die Vögel damit zurechtkommen. Hat man ja beim Basstölpel dann eindrücklich gesehen. Und da ist die Hoffnung einfach, dass sich dann der Bestand in den nächsten Jahren wieder erholt. Beziehungsweise hat man hier am Bodensee dann auch gesehen. Im Folgejahr war dann der Brutbestand wieder besser.
Trotzdem, beziehungsweise ganz speziell, wir haben praktisch seit der ersten Zählung 2011 hier einen gewissen Rückgang bei allen möglichen Vögeln. Und dass das Ganze komplex ist, ist natürlich jetzt auch rübergekommen und dass es da einfach bestimmte Probleme gibt. Also ich meine, wir haben ja jetzt auch hier den Storchenhorst, um es mal andersrum auszudrücken, zurückgebaut, weil der wird ja immer größer und größer und größer. Und so ein Storchenhorst, da ist auch ganz bestimmter Lebensraum. Unter anderem nisteten darin jede Menge Haussperlinge, die jetzt keine Wohnung mehr haben. Was kann man eigentlich tun, um hier entsprechend die Vögel in unserem Land, Baden-Württemberg, ein bisschen mehr zu unterstützen? Das wären natürlich dann die einheimischen Vögel, denn es sind keine Wandervögel, sondern die nisten hier zumindest und wandern dann vielleicht im Winter wieder weg. Aber zumindest nisten sie hier. Was kann man da tun?
Genau, also was man selber tun kann jetzt im Garten oder auf dem Balkon und so weiter, sind eigentlich 2 Sachen. Nistplatz und Nahrung. Gerade die Spatzen beispielsweise, die haben mittlerweile einfach oft ein Problem, weil ihnen die Nistplätze fehlen, weil Gebäude saniert werden, weil Gebäude restauriert werden und so weiter, was ja erstmal auch gar nichts Schlechtes ist. Aber dann fehlen eben einfach die Ritzen und Spalten, wo die eben rein können, um ihre Nahrung zu suchen. Da kann man dann zum Beispiel abhelfen, eben einfach, indem man Nistkästen aufhängt. Die gibt's auch für Spatzen eben, sogenannte Spatzenhotels sind es dann, wo man denen eben einfach, ja, die Nistplätze zurückgeben kann, die ihnen eben genommen worden sind. Das allein hilft aber noch nicht, weil die Vögel eben vor allem zur Brutzeit viel Nahrung brauchen, Insekten brauchen und so weiter. Das heißt, da tut es dann einfach ein insektenfreundlicher Garten mit blühenden Stauden, mit einem Blütenangebot, das eben von Insekten genutzt werden kann. Und diese Insekten können dann wiederum von den Vögeln genutzt werden. Oder auch Hecken etc., wo die dann Beeren tragen, die dann im Winter von Amsel, Rotkehlchen und Co. gefressen werden können. Wenn man das einfach so ein bisschen berücksichtigt, es muss ja auch nicht der ganze Garten sein. Man kann ein Stück Rasen haben und dann hat man 1, 2, 3, 4 wilde Ecken, wo dann ein bisschen was sprießen darf, wo man die Stauden auch den Winter überstehen lässt und nicht im Herbst gleich abschneidet, damit sich an den Sämereien eben noch Vögel verköstigen können. Genau, einfach so, ja, naturinsektenfreundliche Gärten, ein paar wilde Stellen hier und da stehen lassen. Das hilft dem Nahrungsangebot auf jeden Fall sehr.
Ich nehme an, der NABU hat auch spezielle Seiten. Das heißt, wenn jemand sagt, ich möchte ein paar Blumen im Garten haben, dann kann man ja sich überlegen, Blumen oder Blumen vögelfreundlich, beziehungsweise auch hier bienenfreundlich und insektenfreundlich zu gestalten. Auf welche Seiten würden Sie denn da verweisen?
Da würde ich eben tatsächlich einfach auf die Webseiten vom entweder vom NABU-Bundesverband oder hier von unserem Landesverband in Baden-Württemberg verweisen. Da gibt es gar nicht die eine spezielle Seite, da gibt es dann relativ viel eben, welche Sträucher sind gut geeignet, welche Blütenpflanzen eignen sich gut und so weiter, welche Nistkästen für welche Vogelart und so weiter. Also da gibt es dann ganz viele unterschiedliche Informationen zum Thema.
Ja, dann bedanke ich mich mal bei Lisa Meyer, Beauftragte vom NABU, und die Stunde der Wintervögel hat erbracht, dass es durchaus Rückgänge gegeben hat in Baden-Württemberg seit 2011, als damals noch hier 45 Vögel gezählt worden sind pro Garten, sind jetzt zurückgegangen auf 31 Vögel, ist noch nicht so hochtrabend dramatisch, weil es gibt natürlich auch statistische Ausrutscher, aber es muss was getan werden, vor allen Dingen natürlich für die Spatzen, obwohl mir alle Leute sagen, Spatzen gibt es ja eigentlich noch genügend, aber die haben einfach wenig Wohnung, wenig zu fressen und sind einfach stark zurückgegangen, und da muss einfach mal hier ein bisschen drüber nachgedacht werden, wie man Vögel entsprechend unterstützt. Ich bedanke mich auf jeden Fall mal für das Gespräch.
Sehr gern, vielen Dank fürs Interesse.
Der Flüchtlingsrat in Baden-Württemberg hat für den Wahlkampf ein Fairnessabkommen aufgestellt. Dieses Fairnessabkommen, kurz keinen Wahlkampf auf Kosten von Menschen mit Migrationsgeschichte zu betreiben, wollten die beiden Regierungsparteien in Baden-Württemberg nicht verpflichtend unterschreiben. Nur SPD und die Linkspartei unterzeichneten die Selbstverpflichtung. FDP, BSW, CDU und auch die Grünen wollten das allerdings nicht tun. Radio Dreigland sprach mit Maike Olszak vom Baden-Württembergischen Flüchtlingsrat.
Warum wolltet ihr ein solches Fairness-Abkommen?
Also wir als Flüchtlingsrat machen schon lange immer wieder darauf aufmerksam, dass Sprache machtvoll ist und dass Begrifflichkeiten, die wir verwenden und die vor allem auch in der Politik verwendet werden, Einfluss haben auf die Art, wie wir denken und letztlich auch auf unser Handeln. Und im Bundestagswahlkampf haben wir beobachtet, dass sehr viele PolitikerInnen in verantwortungsvollen Positionen und mit verschiedensten Parteizugehörigkeiten sich dessen nicht so bewusst waren oder zumindest dennoch mit ihrer Wortwahl dazu beigetragen haben, dass stereotype Einstellungen gegenüber Geflüchteten weiter vorangetrieben wurden und vor allem auch zum Beispiel über die Verschmelzung von den Themen Sicherheit und Migration dazu beigetragen, ganz losgelöst von Zahlen und Fakten Vorurteile zu reproduzieren, was zum einen rechten Kräften in die Hände gespielt hat und zum anderen aber auch Rassismus geschürt hat und zu unzähligen Verletzungen auf Seiten Betroffener geführt hat. Und deswegen haben wir uns für den Landtagswahlkampf gedacht, wir hätten gerne ein Instrument, mit dem wir diesem Trend entgegenwirken können, und sind dann fündig geworden beim Runden Tisch Integration in Köln, der seit vielen Jahren Erfolg hat mit einem solchen Fairnessabkommen in Zeiten von Wahlkampf, und haben uns davon inspirieren lassen. So kam das Fairnessabkommen zustande.
Und du hast es jetzt angedeutet, solche teilweise rassistisch aufgeladenen Wahlkämpfe, die gehen an Menschen mit Migrationserfahrung nicht spurlos vorüber.
Absolut. Also wir haben zahlreiche solcher Berichte enthalten im Tags Wahlkampf war das ja überall spürbar und wurde auch von den Medien zahlreich aufgegriffen, dass gerade eben dieses Thema Sicherheit und mit dem Thema Migration verschmolzen wurde und davon ausgegangen wurde, dass Migration in der Regel eine Gefahr für die Sicherheit darstellt, was ja überhaupt nicht mit Fakten und Statistiken irgendwie einhergeht. Und das haben viele, viele geflüchtete Menschen als verletzend empfunden und haben da sich in so einem Verteidigungsnotstand gesehen, dass sie eben immer erstmal davon ausgehen, dass ihr Gegenüber ihnen eine Straftat unterstellt oder ein problematisches Verhalten unterstellt und sie eigentlich da grundsätzlich erstmal sich von distanzieren müssen, obwohl das, was irgendwie in der Welt passiert ist, eigentlich wenig mit ihnen zu tun hat.
Wie bewertet ihr denn jetzt, dass das Fairness-Abkommen nur von SPD und Linkspartei unterzeichnet wurde und insbesondere, dass es nicht von CDU und auch nicht von den Grünen unterzeichnet wurde?
Also diese Rückmeldung war natürlich erstmal enttäuschend für uns. Wir hatten schon damit gerechnet, dass da mehr Zustimmung kommen würde und noch mehr Parteien mit Blick auf den Landtagswahlkampf dieses Abkommen unterzeichnen würden. Wir vermuten, dass diese Entscheidung vor allem auch im Zusammenhang damit steht, dass sich entschieden wurde von vor allem auch den Regierungsparteien, das Thema Wirtschaft in den Fokus zu stellen im Landtagswahlkampf. Das sieht man ja auch in den Wahlprogrammen, dass das Thema Flucht und Migration da eher eine untergeordnete Rolle spielt und nicht so sichtbar ist. Und haben es so verstanden, dass die Parteien zum Teil Angst haben, wenn sie dieses Fairness-Abkommen unterzeichnen, sie damit der AfD Angriffspunkte bieten, weil sie sich dann als Partei darstellen, die eben bestimmte Sprechverbote erteilt oder ja eine Stimmung erzeugt, in der über bestimmte Themen nicht mehr gesprochen werden kann, wobei das ja überhaupt gar nicht unsere Absicht ist. Wir finden es durchaus wichtig, dass über das Thema Flucht und auch über das Thema Migration im Wahlkampf debattiert wird. Das ist ja auch in unserem Sinne. Wir haben ja auch selber viele Forderungen gestellt. Nur die Art und Weise, wie darüber gesprochen wird, die wollten wir eben auf eine gewisse Art und Weise regulieren und einfach fairer gestalten. Und deswegen sind wir schon sehr enttäuscht, dass die Regierungsparteien sich dagegen entschieden haben, dieses Abkommen zu unterstützen.
Caroline Blahr, Sprecherin von Cem Özdemir, erklärte auf Radio Dreieckland Anfrage: Selbstverständlich stehen wir für einen fairen Umgang mit unseren Wettbewerbern, aber Fairness beinhaltet auch eine klare Auseinandersetzung in der Sache. Es sollte nicht der Eindruck entstehen, dass Themen im Wahlkampf ausgeklammert werden. Was sagst du zu dieser Argumentation?
Ja, das trifft ja eigentlich genau in die Kerbe, die ich auch gerade schon beschrieben habe. Also aus unserer Perspektive ist es, wie gesagt, natürlich wichtig, dass über Flucht debattiert wird. Wir haben auch als Flüchtlingsrat einen Forderungskatalog für die Landtagswahlen erstellt mit 10 verschiedenen Forderungen und möchten natürlich auch, dass die Parteien sich mit diesen Forderungen auseinandersetzen und dass auch gesellschaftlich über diese Fragen debattiert wird, aber eben auf eine Art und Weise, die respektvoll ist und die Stereotype nicht reproduziert. Das ist durchaus machbar und denkbar, und deswegen ist es aus meiner Perspektive eine gewisse Ausrede, eine Möglichkeit, dieses Thema wegzuschieben, aber wirklich nur sehr bedingt nachvollziehbar.
Würde es denn überhaupt was bringen, wenn sich die Flüchtlingspolitik immer weiter verschärft, wenn es immer mehr Abschiebungen gibt, aber im Wahlkampf dann ein bisschen netter über Geflüchtete gesprochen würde?
Also wir glauben schon, dass dann ein direkter Zusammenhang besteht zwischen der Wortwahl und auch den Ergebnissen, also der faktischen Flüchtlingspolitik. Beispielsweise kann man das sehen an bestimmten Begrifflichkeiten wie irreguläre Migration, die früher eigentlich eher dem rechten Spektrum zugeordnet waren und in den letzten Jahren halt in die gängige Sprache der meisten Parteien eingegangen sind. Und natürlich, je mehr wir darüber sprechen, dass Migration irregulär stattfindet, dass Menschen illegal hier sind und so weiter, umso mehr schürt es auch das Verständnis der Menschen, dass dieses Thema mit etwas Negativem verbunden ist und beeinflusst damit auch das Wahlverhalten und auch die Selbstverständlichkeit, mit welcher davon ausgegangen wird, dass wir vor allem Abschreckungsinstrumente brauchen, anstatt Menschen dabei zu unterstützen, hier anzukommen und sich auch mit ihren Stärken in unsere Gesellschaft einzubringen. Und deswegen haben wir schon den Eindruck, dass wenn die Wortwahl sich verändern würde, das auch einen Einfluss darauf hätte, wie sich die Politik gestalten könnte.
Man hat das Gefühl aktuell, dass es in der Flüchtlingspolitik nur in eine Richtung geht, mehr Abschottung, mehr Ausgrenzung und Abschiebung. Wie fällt denn aus Sicht des Flüchtlingsrates die grün-schwarze Bilanz in Baden-Württemberg bei der Flüchtlingspolitik aus?
Leider tatsächlich auch ziemlich enttäuschend. Also es gab natürlich ganz kleine Verbesserungen immer mal wieder, aber die stehen sehr im Schatten der Verschlechterungen. Der ursprüngliche Koalitionsvertrag, der tatsächlich auch noch in einem ganz anderen Wording verfasst war als das, was wir jetzt heute so in den Wahlprogrammen oder auch in den politischen Reden und auf den Homepages der Parteien lesen können, verfasst war. Und gleichzeitig sehen wir aber auch konkret einfach, dass viele der Versprechen nicht eingehalten worden sind. Zum Beispiel hieß es damals, es soll 2 Landesaufnahmeprogramme geben, um Menschen aus den von den griechischen Inseln aufzunehmen, um noch mehr schutzbedürftige Personen, die vom IS verfolgt wurden, aufzunehmen. Und diese Landesprogramme sind nicht zustande gekommen. Viele der Versprechen, die eigentlich etwas sich in die positive Richtung ausgewirkt hätten für die Rechte geflüchteter Menschen, sind einfach unumgesetzt geblieben. Ein Beispiel ist, denke ich auch, dass in dem Koalitionsvertrag ganz konkret drin stand, dass die Empfehlungen der Härtefallkommission, die es in Baden-Württemberg gibt, in der Regel von dem zuständigen Ministerium, das ist das Justizministerium in Baden-Württemberg, umgesetzt werden sollten. Und da sich beispielsweise die Stadtgabequote für das Jahr 2024 extrem reduziert hat und nur noch 50% der Härtefälle, die Kommission sozusagen bewilligen würde, von dem Ministerium dann auch tatsächlich angenommen werden. Und das ist einfach wirklich sehr enttäuschend.
Die Härtefallkommission, die immer wieder für Menschen, die auch hier in der Gesellschaft gut integriert sind, ein letzter Strohhalm war gegen die eigene Abschiebung. Abschließend nochmal mit Blick auf den Landtagswahlkampf ein paar Forderungen von euch. Was sind auch eure Erwartungen an den Landtagswahlkampf? Ihr fordert unter anderem eine Bekämpfung des Rassismus. Unter anderem beim grünen Kandidat Özdemir hat man ja den Eindruck, dass er ganz bewusst sich etwas rassistisch präsentiert, um breitere Wählerinnen-Schichten zu erreichen.
Also unsere Forderungen in unserem Forderungskatalog sind relativ breit aufgestellt. Wir fordern Landesaufnahmeprogramme, wir fordern Verbesserungen in der Unterbringung, sowohl in der Erstaufnahme als auch in den Kreisen und den Kommunen. Wir fordern eine bessere Gesundheitsversorgung, den Abbau von Bürokratie, die Entlastung von Ausländerbehörden, eben auch Rassismus und Diskriminierung zu bekämpfen durch klare Haltung. Und wir fordern aber auch zum Beispiel den Schutz von jungen Geflüchteten. Wir fordern, Bleiberechte konsequenter umzusetzen, von Abschiebungen und Abschiebehaft abzusehen. Und was sehr, sehr präsent werden wird in diesem Jahr, ist auch die Umsetzung der GEAS-Reform, also der europäischen Asylreform. Und da fordern wir eine transparente und partizipative Umsetzung und dass Freiheitsbeschränkungen, wovon leider einige neue vorgesehen sind, auf ein Minimum reduziert werden. Und insgesamt fördern wir, dass Geflüchteten-Solidaritätsarbeit gestärkt wird durch Förderungen, Dankbarkeit und Unterstützung, ideelle Unterstützung von Menschen, die sich in diesem Bereich engagieren. Und davon gibt es zum Glück nach wie vor sehr, sehr viele.
Das sagt Maike Olczak vom Baden-Württembergischen Flüchtlingsrat. Wir haben mit ihr gesprochen über das Fairness-Abkommen, das der Baden-Württembergische Flüchtlingsrat den verschiedenen Parteien vorgelegt hat. Sie sollten sich verpflichten, keinen Wahlkampf auf Kosten von Menschen mit Migrationsgeschichte zu machen. Unterzeichnet hat dieses Fairness-Abkommen die SPD und die Linkspartei. FDP, BSW, CDU und auch die Grünen wollten das Abkommen nicht unterzeichnen.
Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, am 29. Januar 2026 durch Konrad.
Mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest, Nachrichten von links unten. Ah!